Ich grüße euch im Namen unseres Herrn Jesus Christus und ich habe eine Predigt vorbereitet und ich hoffe, dass sie nicht nur euch, sondern auch mir Nutzen bringt. Beim Vorbereiten hat es mir bereits Nutzen gebracht. Wenn ich Predigten vorbereite, dann endet es meistens nie so, wie ich es gedacht habe. Irgendwie geht es anders. Und das ist gut so, denke ich, denn ich hoffe, dass es ein Zeichen ist, dass der Herr da auch wirkt. Ich möchte mit einem Gedicht anfangen, einem profanen Gedicht. Ich habe es vor etlichen Jahren hier schon mal vorgelesen, in einem anderen Zusammenhang, passt aber ganz gut. Nämlich das Gedicht Ozymandias von Percy Shelley. Ich weiß nicht, ob es bekannt ist. Percy Shelley war ein Lyriker und ein Autor des 19. Jahrhunderts. Das Gedicht ist aber nicht auf Englisch, sondern es ist auf Deutsch übersetzt, dankenswerterweise von einem deutschen Lyriker, sodass man es auch lesen kann. Es geht folgendermaßen. Ein Wanderer kam aus einem alten Land und sprach. Ein riesig Trümmerbild von Stein steht in der Wüste, rumpflos, Bein an Bein. Das Haupt daneben halb verdeckt vom Sand. Der Züge Trotz belehrt uns, Wohlverstand der Bildner, jenes eitlen Hohnes Schein zu lesen, in den toten Stoff hinein, geprägt in Stempel seiner Ehrenhand. Und auf dem Sockel steht die Schrift, mein Name ist Ozymandias, aller Könige König, seht meine Werke mächtge und erbebt. Nichts weiter blieb, ein Bild von düsterem Grame, dehnt um die Trümmer endlos kahl, ein Tönig die Wüste sich, die den Koloss begräbt. Ozymandias ist der griechische Name für Ramses II., den großen Pharao. Und hier geht es da vielleicht, erkennt ihr die Ironie in diesem Gedicht, dass das, was übrig geblieben ist von diesem großen Reich und diesem großen Herrscher und seiner Selbstüberhebung, ist eine zertrümmerte Statue mit der Inschrift, die im Grunde das karikiert, was er eigentlich sein wollte. Sie fordert den Leser auf, ehrfürchtig und andächtig zu sein, und doch ist er nur noch ein Haufen Schrott. Die Predigt habe ich überschrieben mit Hochmut und Demut im Herzen der Gläubigen. Die Bibel macht das sehr oft zum Thema. Nicht immer wortwörtlich, nicht immer mit diesen Worten, aber doch sehr häufig. Wir lesen in Sprüche 16, Vers 8, vor dem Zusammenbruch wird man stolz und dann kommt das, was jeder kennt, und Hochmut kommt vor dem Fall. Sprüche 18, 12. Vor dem Zusammenbruch erhebt sich des Menschen Herz, aber der Ehre geht Demut voraus. Und Sprüche 15, Vers 33, die Furcht des Herrn ist die Schule der Weisheit und der Ehre geht Demut voraus. Wir sehen hier also einen klaren oder einen sehr krassen Gegensatz zwischen Hoch und Demut. Ich werde auf diese Begriffe noch zu sprechen kommen. Ich möchte aber jetzt zunächst zum Predigttext kommen. Der ist heute Jakobusbrief, Kapitel 4. Ich lese ab Vers 1. Woher kommen eure Kriege und woher kommen Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Ihr seid begehrlich und habet nicht. Ihr mordet und eifert und könnt es doch nicht erlangen. Ihr streitet und krieget. Ihr erlanget es nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr übel bittet, um es mit euren Wollüsten zu verzehren. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisset ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer immer der Welt Freund sein will, macht sich zum Feinde Gottes. Oder meint ihr, die Schrift sage umsonst, ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Größer aber ist die Gnade, die er gibt. Darum spricht sie, Gott widersteht den Hoffärtigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. So unterwerfet euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Das haben wir gerade gesungen, ne? Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und machet eure Herzen keusch, die ihr geteilten Herzens seid. Fühlet euer Elend, trauert und heult. Euer Lachen verkehre sich in Trauer und eure Freude Niedergeschlagenheit. Demütiget euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Verleumdet einander nicht, ihr Brüder. Wer einen Bruder verleumdet oder seinen Bruder richtet, der verleumdet das Gesetz und richtet das Gesetz. Wenn du aber das Gesetz richtest, dann bist du nicht ein Täter, sondern ein Richter des Gesetzes. Einer nur ist Gesetzgeber und Richter, er, der retten und verderben kann. Wer aber bist du, dass du deinen Nächsten richtest? Wohlan, nun, die ihr saget, heute oder morgen wollen wir in die Stadt reisen und der selbst ein Jahr zubringen, Handel treiben und gewinnen. Und doch wisst ihr nicht, was morgen sein wird. Denn was ist euer Leben? Ein Dampf ist es, der eine kleine Zeit sichtbar ist und danach verschwindet. Stattdessen solltet ihr sagen, wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dies oder das tun. Nun aber rühmet ihr euch in eurem Übermut. Jedes derartige Rühmen ist vom Übel. Wer nun weiß, Gutes zu tun und es nicht tut, dem ist es Sünde. Soweit Kapitel 4 aus dem Jakobusbrief. Und da möchte ich herausnehmen, insbesondere natürlich zu meinem Thema passend, Gott widersteht dem Hoffärtigen oder dem Übermütigen oder Hochmütigen. Das sind so ein bisschen Variationen, die leichte Unterbedeutungsunterschiede haben, aber der Hoffärtige ist im Grunde der Hochmütige, aber den Demütigen gibt er Gnade. Da wollen wir erstmal über das Wort Hochmut sprechen. Was ist denn eigentlich Hochmut? Wenn man die Definition nachschlägt, dann findet man viele. Eine, die mir gut gefallen hat, also die auch kurz und prägnant ist, ist die auf Überheblichkeit beruhender Stolz und entsprechende Missachtung gegenüber anderen oder Gott. Das habe ich nicht hinzugefügt, das stand da wirklich so im Duden. Das ist also der Wunsch, über andere zu herrschen und die Führung an sich zu reißen, überlegen, besser zu sein. Wir finden Beispiele in der Bibel dazu. Große Könige waren hochmütig. Zum Beispiel in Daniel 4 der König Nebukadnezar. Der König Nebukadnezar wird gewarnt. Vom Himmel her bekommt er eine Warnung, Kapitel 4, Vers 25. Da wird ihm gesagt, man wird dich von den Menschen ausstoßen, dass du bei den Tieren des Feldes wohnest. Man wird dich mit Gras füttern wie die Ochsen und dich vom Tau des Himmels benetzen lassen. Und es werden 7 Zeiten über dir vergehen, bis du erkennst, dass der Höchste Gewalt hat über das Königtum der Menschen und es gibt, wem er will. Auch das haben wir übrigens vorhin gebetet, ne? Gott gibt, wem er will, die Herrschaft auf dieser Welt. Gegen ihn kann keiner herrschen. Also darum, o König, lass dir meinen Rat gefallen, sagt Daniel, durch Gott ja inspiriert, und brich mit deinen Sünden durch Gerechtigkeit und mit deinen Missetaten durch Erbarmen gegen die Armen, wenn dein Glück dauerhaft sein soll. Dies alles ist über den König Nebukadnezar gekommen. Er hört nicht, denn er war stolz. Natürlich, im Gegensatz zu Ramses II. War er der König der Könige auf Erden. Ramses war nur ein Hauch gegen ihn. Aber sei es drum. Als sich nach zwölf Monaten auf seinem Königpalast zu Babel erging, da erhob sich der König und sprach: Ist das nicht die große Babel, die ich mir erbaut habe zur königlichen Residenz, Kraft meines Reichtums und zu Ehren meiner Majestät? Noch war dieses Wort im Munde des Königs, da erscholl eine Stimme vom Himmel herab. Dies wird dir gesagt, König Nebukadnezar, das Königreich ist von dir genommen. Und dann geschieht eben das, wovor er gewarnt wurde. Er wird ausgestoßen aus der Gesellschaft. Er muss wie ein wildes Tier leben und verliert seinen Verstand für 7 Jahre und darf dann aber Buße tun. Das ist nicht jedem vergönnt, aber er durfte dann Buße tun und durfte zurückkehren. Ein anderes Beispiel für Hochmut, das man vielleicht nicht immer so vor Augen hat in der Bibel, finden wir im 2. Chroniker, Kapitel 26. Das ist der König Ussia. Ich weiß nicht, ob der jedem so ein Begriff ist, ohne weiteres. Und da lesen wir erstmal von seiner Herrlichkeit, ab Vers 14, König Ussia. Und Ussia versah das ganze Heer mit Schilden, mit Speeren, mit Helmen, Panzern, Bogen und Schleudersteinen. Also er rüstete mächtig auf. Er machte in Jerusalem auch Maschinen von Künstlern erfunden, die auf Türmen und Zinnen aufgestellt wurden, um mit Pfeilen und großen Steinen zu schießen. Also so richtig, richtig große Verteidigungsanlagen. So Wurfgeräte, ne? Onaga und was ich was alles. Also verbreitete sich sein Ruhm weithin, weil er sich so vorzüglich zu helfen wusste, bis dass er mächtig ward. Als er sich aber mächtig fühlte, überhob sich sein Herz zu seinem Verderben und er vergriff sich an dem Herrn, seinem Gott, indem er in den Tempel des Herrn ging, um auf dem Räucheraltar zu räuchern. Aber der Priester Asaria ging ihm nach und 80 Priester des Herrn mit ihm, wackere Leute, die traten dem König Ussia entgegen und sprachen zu ihm: Ussia, es steht dir nicht zu, dem Herrn zu räuchern, sondern den Priestern, den Söhnen Aarons, die zum Räuchern geheiligt sind. Verlass das Heiligtum, denn du hast dich vergangen und das bringt dir vor Gott, dem Herrn, keine Ehre. Da ward Ussia zornig, während er die Räucherpfanne in seiner Hand hielt, um zu räuchern. Als er aber seinen Zorn wieder die Priester ausließ, brach der Aussatz an seiner Stirn aus, vor den Priestern im Hause des Herrn beim Räucheraltar. Denn als sich der Oberpriester Asaja und alle Priester zu ihm hinwandten, siehe, da ward er aussätzig an seiner Stirn. Da jagten sie ihn eilends hinaus, und auch er selbst machte sich schnell davon, weil der Herr ihn geschlagen hatte. Also war der König Ussia aussätzig bis in den Tag seines Todes und wohnte als Aussätziger in einem abgesonderten Hause, denn er war vom Hause des Herrn ausgeschlossen und sein Jotam stand dem Hause des Königs vor und richtete das Volk. Aussatz ist ein Zeichen von Unreinheit. Und Ussia hat nun, ich will nicht sagen, das Schlimmste getan, was man tun kann, aber es war schon ein unglaublicher Hochmut, das an sich zu reißen, was im Gesetz doch anders geregelt ist, um zu sagen, ich kann es aber auch, denn ich bin so stark und mächtig. Ich will auch räuchern. Ich will das Letzte, was mir verschlossen ist, auch noch haben. Und dann wurde ihm das nicht nur verwehrt, sondern es wurde ihm fortan immer verwehrt, in den Tempel zu kommen und Teil der Gemeinde zu sein. Er wurde unrein. Sein Hochmut machte ihn unrein. Das können wir schon mal uns überlegen, was Hochmut auch vielleicht im geistlichen Sinne, wenn wir hochmütig sind, mit uns macht. Wenn wir uns über andere erheben wollen, herrschen wollen, macht es uns da nicht unrein vor Gott? Demut wird ja im Gegensatz gesetzt, also ist offensichtlich ein Gegenteil zu Hoffart oder Hochmut. Und das fand ich ganz interessant. Ich habe ein bisschen darüber nachgelesen, weil die deutsche Definition sehr interessant ist zu diesem Wort. Oder ich frage euch erstmal, was meint ihr, was heißt Demut konkret? Was ist das? Was bedeutet das? Benutzen wir ja oft, ne, man muss demütig sein und so. Was heißt das?
Sich nicht selbst so wichtig nehmen.
Ja.
Unterordnen.
Ja. Es hat zwei Bereiche. Beide wurden genannt. Das eine ist Bescheidenheit, sich also nicht so wichtig zu nehmen, wie Benjamin gesagt hat. Und das andere, und das kommt aus dem Alt- und Mittelhochdeutschen, die ursprüngliche Bedeutung dieses Wortes, Demut, oder Tiermut, genauer gesagt, Bereitschaft zum Dienen. Wer demütig ist, ist bereit zum Dienen und nicht zum Herrschen. Das kann auch Herrschen bedeuten, dass man dient, als König zum Beispiel. Aber es ist grundsätzlich die Bereitschaft zu dienen, dienstwillig zu sein. Also nicht nur dienstfähig zu sein, ich kann das, sondern auch ich will das. Ich will dienen, aber wenn ich jemandem diene, dann habe ich jemanden über mir, dem ich diene, dem ich gehorsam bin. Ganz ursprünglich, was man so gerade noch so nachvollziehen kann, ist das die ergebene Gesinnung des Gefolgsmannes, die Demut. Das ist natürlich nicht der griechische oder der hebräische das Wort, aber ich denke, die Übersetzer der Bibel haben ganz bewusst dieses Wort gebraucht, um zu zeigen, dass es eben auch um Bescheidenheit geht, aber eben auch darum, dass man dienstbar ist, dass man sein, dass man einen Herrn hat, das steht, da steckt er dann schon drin, ich habe einen Herrn und diesem gehorche ich. Es geht also um die eigene Niedrigkeit, aber eben auch um die Dienstbarkeit, die man so hat. Und da kommen wir natürlich auch zu Beispielen in der Bibel über Demut. Und da kommen wir unweigerlich natürlich zu unserem Herrn Jesus. Zunächst sagt er was zu Demut, und zwar in Lukas 17, Vers 7. Da lesen wir: Wer aber von euch wird zu seinem Knechte, der pflügt oder weidet, wenn er vom Felde heimkommt, sagen, komm alsbald her und setze dich zu Tische? Wird er nicht viel mehr zu ihm sagen, bereite mir das Abendbrot, schürze dich und diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe, und hernach iss und trink du? Dankt er wohl dem Knecht, dass er getan hat, was ihm befohlen war? Ich glaube nicht. Also auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen war, so sprechet, wir sind unnütze Knechte, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Das heißt, das, was wir tun im Namen des Herrn, in Demut, ist nichts, worauf wir uns einzubilden hätten, wo wir sagen können, damit verdienen wir uns irgendwas. Damit machen wir unsere Errettung fest oder so. Sondern das ist das, was wir ohnehin zu tun haben, aufgrund dessen, dass er unser Herr ist. Wir müssen das tun, weil wir seine Diener sind. Wir können nicht sagen, jetzt habe ich aber ein Guthaben bei dir oder so, sondern wir müssen das ohnehin tun. Darauf brauchen wir uns nichts einzubilden. Und dann, zuvor hat der Herr Jesus noch was ganz Spektakuläres gesagt, in Kapitel 12, Lukas. Dann sagt er, ihr sollt Leuten gleichen, die auf ihren Herrn warten, wann er vom Hochzeitsmahl heimkehren werde, um ihn, wenn er kommt und anklopft, sogleich zu öffnen. Selig zu preisen sind solche Knechte, die der Herr bei seiner Rückkehr wachend antrifft. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich das Gewand hochschürzen, wird sie sich zu Tische setzen lassen und herantreten, um sie zu bedienen. Völlig undenkbar. Also irgendwo ist ein Widerspruch zu 17, vermeintlich. Denn er sagt, ganz normal ist es in der Welt, dass der Diener seinem Herrn dient und darf und dienen muss, gar keine Frage. Der braucht nicht sagen, oh, wie toll ich war, sondern er muss das tun. Und so sollen wir auch denken, wir müssen das tun. Aber der Herr ist trotzdem gekommen, um zu dienen, obwohl er der Herr ist. Noch deutlicher wird es im Johannesevangelium, Kapitel 13. Da lasse ich ein bisschen was raus, weil es zu lang wird. Also das ist ja das letzte Abendmahl. Und dann können wir lesen ab Vers 3, obgleich Jesus wusste, dass ihm der Vater alles in die Hände gegeben hatte und dass er von Gott ausgegangen sei und zu Gott hingehe, steht er auf vom Mahle, legt seine Kleider ab, nimmt einen Schurz und umgürtet sich. Darauf goss er Wasser in das Becken und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Schurz zu trocknen, mit dem er umgürtet war. Das war Sklavenarbeit. Das war das Niedrigste, was man bei so einer Gelegenheit zu machen hatte. Irgendwie hat es ja auch keiner gemacht, keiner ist auf die Idee gekommen, dem anderen zu dienen. Aber Jesus hat es gemacht. Dann gibt es die Szene, wo Simon Petrus sagt, nein, wie kannst du mir die Füße waschen? Und der Herr sagt, ich muss dir aber die Füße waschen. Das überspringe ich jetzt aber. Es ist sehr wichtig, dass das gesagt wird, aber ich möchte zum Punkt kommen hier. Denn nachdem er nun ihre Füße gewaschen und seine Kleider angezogen hatte, setzte er sich wieder zu Tische und sprach zu ihnen: Versteht ihr, was ich euch getan habe? Ihr heißet mich Meister und Herr und saget es mit Recht, denn ich bin es auch. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr einander die Füße waschen. Denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit auch ihr tut, wie ich getan habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr, noch der Gesandte größer, als der ihn gesandt hat. Der Herr Jesus hat damit festgelegt, dass wir einander willig sein sollen zu dienen. Nicht nur als zähneknirschend machen. Das ist Demut. Nicht einfach nur tun, weil ich kann ja nicht anders, ich muss ja tun, was da steht, obwohl ich es vielleicht gern anders hätte, sondern ich soll willig und bereit dazu sein. Ein kurzes Beispiel, das ich selber erlebt habe, das ist ein paar Jahre her, da war ich noch nicht in dieser Gemeinde. Das war morgens, irgendein Arbeitstag, dann kommt ein Anruf von einem Bruder aus einer Gemeinde, mit dem ich nicht gut klarkam. Dazu kommen wir auch gleich noch, aber mit dem ich nicht so ganz gut klarkam. Und der sagte, mein Auto springt nicht an. Aber der musste zu einer Prüfung. Er hat eine Umschulung gemacht, das gibt es öfter mal anscheinend, eine Umschulung gemacht und er wollte in Industriekaufmann werden und er musste unbedingt zur Prüfung. Das hat ein Riesenproblem bekommen. Und er wohnte auch nicht gerade um die Ecke. Also er musste nach Aurich, ich musste erst Richtung sonst wohin fahren, ihn dann einsacken und dann dahin bringen. Und ich bin zähneknirschend losgefahren. Ich habe gedacht, naja gut, du kannst ja nicht Nein sagen. Na, das geht ja nicht, bist ja Christ. Aber echte Demut war das nicht. Das war, ich mache es, obwohl du bist sozusagen. Ne? Und im Nachhinein habe ich darüber nachgedacht. Hast du jetzt irgendwas, worauf du stolz sein kannst diesbezüglich? Doch nicht. Du hast es gemacht und das ist schlechter wäre es gewesen, nicht zu tun. Das wollen wir auch mal festhalten. Ne? Aber willig und in Liebe war das auch nicht wirklich. Und das hat mir im Nachgang leid getan. Er hat übrigens die Prüfung bestanden. Immerhin. So. Aber wir sollen willig sein, wenn wir demütig sein sollen. Die Bibel fordert, dass wir demütig sind. Wir sollen nicht hochmütig sein. Die Bibel warnt uns ausdrücklich davor, hochmütig zu sein. Man kann auch fragen, welchen Anlass haben wir eigentlich? Aber die Bibel warnt uns ausdrücklich davor. Sondern im Gegensatz, wir sollen bescheiden sein, unsere eigene Niedrigkeit vor Gott erkennen und bereit sein, ihm zu gehorchen. Und dann zu sagen, wir sind schuldig zu gehorchen. Nicht wie jemand anders schon mal gesagt, Bruder gesagt hat, Gott kann froh sein, dass er mich hat, sondern schuldig sind wir es, zu gehorchen. Das gelingt nicht immer, damit kämpfen wir auch. Ne? Ich rede hier von einem, was die Bibel fordert. Und mir ist schon klar, mir ist anhand meines eigenen Lebens ja klar, meines Zeugnisses ist gerade klar, dass das nicht immer gelingt. Aber das, was die Bibel sagt. Und dem sollen wir nachjagen. Wenn wir den Predigttext nun mit dieser Brille nehmen, also diese Brille, jetzt sehe ich aber eine andere, setze die Brille auf und gucken uns das mit Blick auf Hochmut, Demut an, dann verändert sich das Verständnis des Predigttextes ein wenig. Wenn wir von vorne anfangen, Vers 1, woher kommen Kriege und woher kommen Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht durch die Lüste, die in euren Liedern streiten? Das ist doch eindeutig Hochmut. Wenn ich mich höher achte, also im Recht sehe und überlegen, dann habe ich ja vielleicht Anlass, mich mit jemandem zu streiten und Krieg zu führen. Warum sollte ich mich sonst streiten? Wenn ich aber erkenne, dass ich nicht höher bin als mein Nächster, wenn ich erkenne, dass mein Nächster vielleicht nicht alles so macht, wie ich meine, aber auch Christ Jesu ist, wie könnte ich dann noch streiten mit ihm? Ich rede nicht von Zurechtweisung, ich rede von hier, Jakobus ja auch nicht, er redet von Krieg und von Streit, also von bösen Dingen. Und er schreibt das der Gemeinde. Es ist ja also nicht nur ein westliches Phänomen unserer vielleicht letzten Tage, sondern das gab es da auch schon. Er sagt ja nicht theoretisch, sondern er fragt, woher kommt das denn, dass es bei euch so ist? Es kommt von euren Lüsten, die in euren Liedern streiten. Und dann geht er weiter. Er sagt, ihr seid begehrlich, also ihr wollt was haben, aber ihr habt eben nicht, was ihr wollt. Und er geht noch weiter, er mordet und eifert. Also ihr seid bereit, ihr habt keine Grenzen. Ihr seid bereit, alles zu tun, um das zu bekommen, was ihr wollt. Ihr habt es gibt keinen Stopp bei euch. Ihr wollt das tun und dann tut ihr es auch, um es zu bekommen. Und ihr bekommt es trotzdem nicht, weil ihr eben Gott nicht bittet. Und wenn ihr ihn bittet, bittet ihr auf üble Art und Weise, um das zu verbrauchen für euch selbst. Und wenn wir es übersetzen, also wir wollen, bekommen nicht, und weil wir es auf böse Art und Weise wollen. Wir wollen die Dinge, die wir begehren, nicht um damit wieder zu dienen, sondern damit unsere Lust erfüllt wird. Das, was wir gerne haben wollen. Wenn ich, keine Ahnung, was kann mich betreffen? Ich interessiere mich ziemlich für Autos. Und bestimmte Autos gefallen mir auch, und vielleicht andere gefallen Kamera, den anderen gefallen Computer, was weiß ich, was ihr so wollt. Und ich muss schon immer schauen, wenn ich jetzt mal wieder ein neues Auto mir irgendwann kaufen sollte, oder ein anderes Auto, neues kaufe ich ja normalerweise nicht, aber ein anderes kaufen wollte, dann muss ich schon darauf achten, was es wird. Dass es nicht etwas ist, wo das einzig und allein dem dient, dass ich Freude habe damit. Und da werde ich wirklich drauf achten müssen. Einfach weil das ist ja nichts Gutes. Was für ein Zeugnis gebe ich denn, wenn ich mir irgendeine Protzkarre, ich sage das mal so ganz platt, kaufe? Was sage ich denn? Was drücke ich damit aus? Mache ich Gott damit Ehre? Ich glaube nicht. Und er geht noch weiter. Ehebrecher und Ehebrecherin. Das meint er, weil sie untreu sind. Er warnt vor der Freundschaft mit der Welt, denn sie ist Feindschaft gegen Gott. Ein klarer Gegensatz. Er warnt uns davor, dass Gott eifersüchtig ist. Zwar nicht duldet, dass wir Freundschaft mit der Welt haben, weil wir zu ihm gehören. Wir sollen der Welt nicht nachlaufen. Und dann kommen wir zu dem Punkt, Gott widersteht den Hochwertigen, den Demütigen, aber gibt er Gnade. Wer Freundschaft mit der Welt sucht, kann nicht wirklich demütig sein. Das gibt's nicht. Denn er ist nicht dienstbar seinem Herrn. Sondern er verlässt den Dienst, um irgendwas anderes zu machen. Er ist ein Deserteur. Er ist nicht dienstbar für Gott und seinen Nächsten. Er kann nicht beides. Man kann nicht Gott dienen und dem Mammon, wie Jesus sagt. Man kann auch nicht Gott dienen und irgendwas anderem in der Welt. Es geht nicht. Wenn ich auf die Welt höre, dann will ich bestimmen, beziehungsweise die Welt will bestimmen, was in meinem Leben geschieht. Dann habe ich einen anderen Herrn mir gesucht. Dann will ich mein Leben selbst beherrschen und diesem Ordnung geben. Und das verspricht uns die Welt hier auch, das sagt uns die Werbung und auch sonst alle möglichen Medien. Sie sagen, sei dein eigener Gott, mach, was du willst. Sei, wer du willst, das ist dein gutes Recht. Übrigens, tu, was du willst, ist satanische Lehre. Damit beginnt der Abfall, dass ich sage, nein, ich unterstehe keiner höheren Gewalt mehr, sondern ich bin das letzte Maß der Dinge in meinem Leben und ich kann machen, was ich möchte. Damit bin ich gottlos. Und damit kommt dann Jakobus und sagt, damit eben nicht so, sondern anders, unterwerft euch nun Gott. Das heißt, erkennt ihn als Herrscher an. Unterwerfen, sinnbildlich, sich zu Boden werfen und damit eben Demut und sich ergeben ausdrücken. Wenn ihr so an alte Filme denkt, wie orientalen Herrschern oder antiken Herrschern, dann mussten die Leute sich zu Boden werfen. Ja? Da kommt das her. Dass man eben durch seine Haltung zeigt, du bist der Herr und ich bin der Knecht. Und dann Aufforderung, widersteht dem Teufel. Da kommt nämlich der Teufel, ne? Von dieser satanischen Lehre, was ich gerade sagte. Unterwerfen heißt, wie ich schon sagte, Gott Herrscher sein lassen, ihn auf den Thron sitzen lassen. Wir selbst sind eher schlechte Herrscher und unser eigenes Gesetz, das wir vielleicht aufrichten, spielt nur dem Satan in die Karten. Und dann sagt er, wir sollen uns Gott nahen. Das ist ein Gebot, eine Aufforderung. Das geht also irgendwie. Sonst würde es da ja nicht stehen, sonst würde man ja nicht das von uns verlangen. Wir sollen uns reinigen. Also wir sollen aktiv zu Gott kommen, wir sollen hingehen, wir sollen uns reinigen, wenn wir zu Gott gekommen sind, wir uns auch reinigen lassen, denn Gott duldet unseren Schmutz nicht. Und dann sagt er noch, wir sollen unsere Herzen keusch machen, die wir geteilten Herzens sind. Wir können nicht mal Christ sein, mal da Weltmensch sein. Wir können, wie gesagt, nicht zweigleisig fahren. Auch gibt es keinen neutralen Boden. Wir müssen uns schon entscheiden, wem wir dienen wollen. Und dann sagt er weiter in Vers 9, fühlet euer Elend, trauert und heulet. Ja, wie beliebt ist das denn? Sich schlecht fühlen. Das mögen wir nicht so gerne, ne? Da steht, euer Lachen verkehre sich in Trauer und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Ja, dazu müssen wir wohl aufgefordert werden. Von alleine tun wir es vielleicht nicht, unser Elend fühlen. Wenn es nämlich nicht, wenn wir nicht dazu aufgefordert werden, dann kann man das eigene Elend vielleicht auch leicht übersehen. Wie oft betäubt man sich, betäube ich mich, nicht unbedingt mit Alkohol oder Drogen oder Unzucht, auch das gibt es leider im Volk Gottes. Ich meine aber, ich kann mich auch zum Beispiel in der Gemeinde betäuben. Ich kann mit der Musik, die es da gibt, mit meinem Lieblingsprediger, der besonders einseitig nur das sagt, was mir gefällt. Mit meinem Dienst in der Gemeinde kann ich mich betäuben und vielleicht auch mit der Anerkennung, die damit einhergeht. Mit meinem Gemeindeleben. Ich gehe zur Gemeinde, ist doch alles in Ordnung. Viele tun das nicht. Und dann fühle ich mein Elend vielleicht nicht, weil ich denke, dass alles in Ordnung ist. Trauert und heulet. Es gibt keinen Grund, wegen sich selbst froh zu sein. Wenn die Bibel uns auffordert, sich zu freuen, dann über den Herrn, über unsere Errettung, über das, was vom Herrn ausgeht. Und auch hier können wir wieder von Betäubung reden. Wie oft muss der Mensch, der ja im Grunde wirklich Grund zur Trauer hat, diese Trauer übertünchen? Partys, Hobbys, Zeitvertreib, Süchte, alles nur, um mit dem eigenen Gewissen nicht allein sein zu müssen. Alles nur, damit die Sinnlosigkeit, die durch die Gottesferne dröhnt, über dem Einzelnen steht, übertönt werden kann. Ja, wir haben allen Grund, nicht hochmütig zu sein. Unser tägliches Versagen, die Schuld und die Versäumnis zeigt, dass wir keine guten Herrscher sind. Und ich möchte nicht sagen, dass Hobbys böse sind, falls wir da jetzt hinkommen. Mir geht es darum, was machst du mit deinem Hobby? Machst du das, damit du nicht nachdenken musst über das, wo du gefehlt hast? Ich denke, Partys dienen diesem Zweck. Also wenn du, was die Welt so macht, ne, wir gehen am Wochenende feiern, es dient dem Zweck, das zu betäuben, was in einem Unwohl ist, wo dein Gewissen doch noch was sagt, wo dein Gewissen sagt, irgendwas stimmt nicht. Da bin ich von überzeugt, ihr könnt mich gerne eines Besseren belehren, aber gegenwärtig denke ich, dass so, wenn man jetzt, also nicht, dass man auf eine Hochzeit geht oder einen Geburtstag feiern, sondern generell einfach dieses Party machen dient einer Betäubung. Und deswegen sagt er, demütigt euch vor dem Herrn. Mit einer Aussicht, so wird er euch auch erhöhen. Also sind Dienst und Dienstbereitschaft beides, nicht nur eins. Also nicht, dass man, wie gesagt, technisch und das macht und irgendwen abholt und irgendwo hinfährt und sagt, warum hast du mich nur angerufen, sondern die Bereitschaft dazu, um das gerne zu tun, sind der Ausweg. Und zu Hochmut gehört auch anscheinend was anderes. Da sagt er nämlich, verleumdet einander nicht, ihr Brüder. Wer einen Bruder verleumdet oder seinen Bruder richtet, der verleumdet das Gesetz und richtet das Gesetz. Wenn du aber das Gesetz richtest, so bist du nicht Täter, sondern Richter des Gesetzes. Einer nur ist Gesetzgeber und Richter, das habe ich ja vorhin gerade gelesen, er, der retten und verderben kann. Wer bist aber du, dass du deinen Nächsten richtest? Wir haben ja vorhin Lukas 17 gelesen, und ich habe es zumindest vorgelesen. Vor dem, was ich vorhin gelesen habe, steht noch was anderes, nämlich ab Vers 3, da sagt Jesus, habt Acht auf euch selbst. Wenn aber dein Bruder sündigt, so weise ihn zurecht. Und wenn es ihn reut, so vergib ihm. Und wenn er siebenmal des Tages wieder dich sündigte und siebenmal wieder zu dir käme und spräche, es reut mich, so sollst du ihm vergeben. Demut ist auch, statt zu richten, liebevoll zu vergeben. Denn der Nächste ist Knecht wie du, wie ich, und ich stehe nicht über ihm. Und das gilt auch für die Seelsorge. Die Seelsorge kann demütig sein, indem ich einfach wirklich jemandem helfen möchte, seine Schwierigkeiten zu überwinden. Dann habe ich eine dienende Einstellung meinem Nächsten gegenüber. Auch in der Seelsorge kann ich hochmütig sein, weil ich denke, ha, diese Probleme habe ich nicht. Und dann bin ich herrschend und verdammend und helfe nicht. Ob derjenige nochmal in die Seelsorge geht wegen seinem Gespräch? Demut ist auch, wenn man auf sein Recht, das einem zusteht, verzichtet. Das heißt nicht, dass man es immer tun muss, aber die Bereitschaft. Paulus schreibt im 1. Korintherbrief, Kapitel 9, darüber. Da ist er anscheinend angegriffen worden, was er so, wie er so lebt. Und er schreibt, haben wir nicht Vollmacht zu essen und zu trinken? Haben wir nicht Vollmacht, eine Schwester als Gattin mit uns zu führen, wie auch die anderen Apostel und die Brüder des Herrn und Kephas? Oder haben nur Barnabas und ich keine Vollmacht, die Arbeit zu unterlassen? Es ging ja nur darum, dass er zeitweilig von Spenden gelebt hat. Wer zieht je auf eine Kosten ins Feld? Wer pflanzt einen Weinberg und isst nicht von dessen Frucht? Oder wer weidet eine Herde und nährt sich nicht von der Milch der Herde? Er hat ja als Zeltmacher vielfach sein eigenes Leben gefristet, aber er sagt einfach, aber hätte ich nicht auch recht wie die anderen, dass ihr mich versorgt? Wie kommt ihr eigentlich dazu, dann dies und jenes zu kritisieren, wo ich doch gar nicht auf meinem Recht beharre? Er hat damit das Recht nicht aufgehoben, dass die Gemeinde, wenn es nötig ist, die Ältesten auch versorgen soll. Er hat nur gesagt, aber in seiner Demut hat er gesagt, aber ich will es gar nicht, aber sehr wohl hätte ich das Recht dazu. Dann kommt noch ein letzter Aspekt von Demut und Hochmut. Da schreibt Jakobus, wir kommen wieder zum Predigtext zurück, Kapitel 4, Vers 13. Wohlan nun, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die Stadt reisen und da selbst ein Jahr zubringen, Handel treiben und Gewinn bringen. Und doch wisst ihr nicht, was morgen sein wird, denn was ist euer Leben? Ein Dampf. Eine kleine Zeit, danach verschwindet ihr wieder. Und wir sollen stattdessen ja sagen, wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dies und jenes tun. Aber nun rühmet ihr euch um euer Übermut und jedes Rühmen ist von Übel. Hier werden wieder Hochmut und Übermut gegenübergestellt. Ich habe das vor kurzem, glaube ich, schon mal gesagt. Aber bin ich mir bewusst, dass es nicht selbstverständlich ist, dass ich hier angekommen bin? Oder überhaupt irgendwo ankomme? Ist mir bewusst, dass ich abends ins Bett gehen kann und morgens nicht mehr aufwache? Wir haben vorhin gebetet oder auch darüber gesprochen, dass Gott die Herrscher dieser Welt einsetzt und wieder absetzt. Wie viel mehr uns? Wir hängen jeden Tag von ihm ab. Manchmal singen wir ein Lied, das heißt, meine Zeit steht in deinen Händen. Das ist ein Ausdruck der Demut. Ich erkenne an, dass ich in jedem Schritt von Gott abhängig bin. Wenn er nicht will, dass ich etwas tue, dann werde ich das auch nicht tun können. Und der letzte Vers des Predigtextes, Vers 17, wer nun weiß, Gutes zu tun und es nicht tut, dem ist es Sünde. Wenn ich dienen könnte, also wenn es eine Gelegenheit zu dienen gibt, aber ich tue es nicht, weil ich keine Lust habe, weil ich was anderes geplant habe, weil ich denke, dass es unter meiner Würde ist, dann bin ich eben nicht dienstbereit. Dann bin ich nicht demütig. Aber was bin ich dann? Wenn ich selber bestimmen will, wie mein Dienst aussieht, bin ich dann nicht hochmütig, mindestens in dieser Frage? Und ich möchte ein Zeugnis vorlesen, diesbezüglich. Ich weiß nicht, wie weit ihr Nick Ripken kennt. Das ist, der arbeitet viel mit Open Doors zusammen. Das ist ein, das ist jemand, der in Länder reist und dort Christen besucht, wo Christenverfolgung stattfindet. Also er begibt sich selber in Gefahr, hat das auch sein ganzes Leben lang gemacht. Er hat ein Buch geschrieben. Und einen kurzen Teil dieses Buches möchte ich vorlesen, weil ich das sehr interessant finde, in diesem Zusammenhang mit dem, wer nun Gutes zu tun weiß und es nicht tut, dem ist es Sünde. Da geht es darum, dass er eine neue Reise plant, wo er dann eben Christen besuchen will. Und da schreibt er, noch bevor ich die erste Station meiner geplanten Südostasienreise erreichte, erhielt ich eine sorgfältig formulierte E-Mail von einem europäischen Arzt, der an der Grenze zwischen zwei zentralasiatischen Ländern lebte und arbeitete. Dort gab es gerade viel Gewalt und Unruhen. Er schrieb mir, Dr. Ripken, über einen Freund, mit dem ich vor ein paar Jahren in Somalia eng zusammengearbeitet habe, habe ich von ihrem Projekt gehört. Ich glaube, dass Gott sie nach, das Land lässt er aus, weil er immer befürchtet, dass das dann zu Repressalien kommt, und auch die Städte lässt er natürlich aus, Gott will, dass sie nach Pumpum kommt. Er nannte den Namen einer Grenzstadt. Ruth, das heißt seine Frau, hatte bereits meine sämtlichen Flugtickets besorgt und mein Reiseprogramm war voll. Ich antwortete dem Arzt, dass ich nicht nur nach Vietnam und Thailand, sondern auch nach Kambodscha, Laos und Myanmar besuchen würde und fügte hinzu, das sind die letzten Länder, die ich noch für dieses Jahr eingeplant habe. In Ihre Gegend werde ich Ende des nächsten Jahres kommen. Haben Sie also bitte noch Geduld. Ich werde dann gerne auf Ihre Einladung zurückkommen und mich wieder bei Ihnen melden. Auf dem Weg nach Bangkok machte ich einen Zwischenstopp auf den Killing Fields von Kambodscha, wo die Massenmorde an der Zivilbevölkerung durch die Roten Khmer stattgefunden hatten. Nur sehr wenige Christen hatten die Terrorherrschaft der Roten Khmer überlebt. Von Bangkok aus reiste ich für ein paar Tage ins Gebiet der Karten im Goldenen Dreieck weiter, wo Thailand, Laos und Myanmar aneinander stoßen. Von dort aus begab ich mich weiter nach Myanmar. Als ich einige Tage später nach Bangkok zurückkehrte, erhielt ich eine zweite E-Mail von dem erwähnten Arzt. Sie war dringlicher formuliert als die erste. Ich glaube, Sie sollten wirklich schon jetzt kommen. Ich antwortete etwas weniger höflich als das letzte Mal. Es tut mir leid, aber ich komme erst nächstes Jahr zu Ihnen. Und ich begab mich zur nächsten Station meiner Südasien-Tour. Kurz bevor ich dort eintraf, bekam ich einen Anruf. Die 18 Pastoren, die ich hätte interviewen wollen, waren alle verhaftet worden und derzeit im Gefängnis. Mein Kontaktmann in diesem Land sagte, das ist kein guter Zeitpunkt für Ihren Besuch, außer Sie wollen viel länger bleiben als geplant. Ich wollte dieses Land schon gerne besuchen, aber als freier Mann und nicht im Gefängnis. Merkwürdig. Was sollte das bedeuten? War es vielleicht am Ende ein Zeichen? Ich änderte meine Pläne sofort und kehrte nach Bangkok zurück, wo ich, meine Überraschung hielt sich in Grenzen, die nächste E-Mail von dem hartnäckigen Arzt erhielt. Diesmal antwortete ich noch ungnädiger. Ich wollte nicht unhöflich klingen, aber ich hatte meine Pläne und ich war überzeugt von ihnen. Ich schrieb dem Arzt, bitte hören Sie mit Ihren Anfragen auf. Ich werde Ihr Land bei dieser Reise nicht besuchen. Ein paar Tage danach verließ ich Bangkok, um ins nächste Land weiterzureisen. Erhielt ich einen Anruf von einer Kontaktperson vor Ort, die mich informierte, dass mehrere Pastoren, die mit mir reden wollten, einen Autounfall gehabt hatten. Mehrere andere lagen im Krankenhaus und wieder andere wurden gerade strikt überwacht. Mein Kontaktmann sagte, es tut mir leid, aber es ist gerade kein guter Zeitpunkt mehr für Ihren Besuch. Wir melden uns bei Ihnen, wenn es wieder geht. Erneut kehrte ich nach Bangkok zurück. Dort erwartete mich die vierte E-Mail von dem europäischen Arzt. Nahm kein Blatt vor dem Mund. Ich glaube wirklich, Gott will, dass Sie hierher kommen, und zwar jetzt. Plötzlich war ich seiner Bitte nicht mehr so abgeneigt. Die Ereignisse der letzten Tage, diese plötzlich verschlossenen Türen, ich gab meinen Widerstand auf, schluckte meinen Stolz herunter und rief den Doktor an. Ich sagte ihm, wer ich war, und dann murmelte ich, mein Terminkalender hat sich verändert. Es sieht plötzlich so aus, als dass ich doch die nächsten ein, zwei Wochen Zeit hätte. Ich glaube, ich komme bei Ihnen vorbei. Dann flog ich in die Hauptstadt seines Landes und von dort weiter zu einer kleineren Stadt, wo ich in ein kleines Flugzeug stieg, das vor den Toren einer Grenzstadt auf einer unbefestigten Landebahn aufsetzte. Als ich aus dem Flugzeug ausstieg, sah ich als erstes einen europäisch aussehenden Mann, der wohl der Arzt sein musste. Neben ihm standen 5 Männer in der traditionellen muslimischen Kleidung, die ebenfalls auf diesem entlegenen Wüstenflugplatz auf meine Maschine gewartet zu haben schienen. Der Doktor und ich begrüßten uns. Ich fragte ihn, wer sind Ihre Freunde? Er sah mich überrascht an. Ja, kennen Sie die nicht? Nein, antwortete ich. Bis vor einer halben Minute habe ich noch nicht mal Sie gekannt. Der Arzt schaute über die Schulter. Also, Dr. Röpken, wenn Sie diese Männer nicht kennen und ich kenne sie auch nicht, dann haben wir ein ernstes Sicherheitsproblem. Sie haben mir gesagt, dass Sie hier sind. Sie haben mir ja gesagt, also Sie, die Männer, haben mir gesagt, dass Sie hier sind, um mit Ihnen sich zu treffen. Also, ich muss jetzt gehen. Hier ist meine Handynummer. Wenn alles glatt geht, rufen Sie mich an, dass ich wiederkomme und Sie abholen kann. Sprach's, drehte sich um und ging. Als meine Erstarrung sich löste, merkte ich, dass ich betete. Ich sehe mich als jemanden, der es gewohnt ist, mit Risiken und Gefahren umzugehen. Und mir war klar, was ich jetzt nicht machen durfte, mit diesen 5 Männern mitgehen. Während ich mit meiner schweren Reisetasche Kurs auf das kleine Empfangsgebäude nahm, überlegte ich bereits, wie schnell ich den Rückflug buchen konnte. Die Männer folgten mir. Sie zogen an meiner Kleidung, damit ich stehen blieb. Ich tat mein Bestes, sie zu ignorieren. Schließlich sagte einer von ihnen gebrochen Englisch, Sir, stop, please stop, wir folgen Jesus. Ich blieb sofort stehen und drehte mich zu den Männern um. Dann hörte ich mir an, was sie zu sagen hatten. Es klang echt, sodass ich wieder alle Regeln der Vernunft in mich entschloss, meinen noch namenslosen Freunden eine kleine Wohnung zu folgen, die sie in der Stadt gemietet hatten. Ich spürte deutlich, dass Gottes Hand über diese Begegnung lag. Wir setzten uns auf den Fußboden. Möbel gab es keine. Die 5 lächelten mich schweigend an. Sie schienen alle Zeit der Welt zu haben. Was jetzt? Am besten stellte ich mich wohl vor. Ich fing an, wobei ich meine Worte vorsichtiger als sonst wählte. Zuerst sagte ich etwas darüber, wo ich überall gewesen war, an was für ein Projekt ich arbeitete und warum ich mit Christen in verschiedenen Ländern der Welt sprechen wollte. Ich spekulierte sogar ein wenig darüber, warum es mich in den entlegenen Winkel dieser Welt verschlagen hatte. einer der fünf sprach Englisch. Er übersetzte für mich, Als er fertig war, begannen sie alle zu lachen. Was sollte das jetzt? Ich fragte sie, was sie daran so lustig fänden. Sie schüttelten lächelnd den Kopf und sagten, Sie denken, Sie wissen, warum Sie hier sind. Wir möchten Ihnen gerne erzählen, warum Sie wirklich hier sind. Und sie erzählten mir eine kurze Geschichte. Jeder von ihnen hatte Träume oder Visionen gehabt, die ihn geistlich ins Fragen gebracht hatten. Jeder hatte auf wunderbare Weise eine Bibel in die Hand bekommen. Jeder hatte, nachdem er die Bibel mehrere Male durchgelesen hatte, aus eigenem Antrieb beschlossen, Jesus nachzufolgen. Alle waren sie von ihren Familien verstoßen worden und hatten schließlich aus ihrem Heimatland flüchten müssen. Sie hatten sich in dieser kleinen Grenzstadt durchgeschlagen, wo sie sich kennengelernt und erstaunt festgestellt hatten, dass sie alle fünf erst vor kurzem Christen geworden waren. Sie wussten nicht recht, wie es weitergehen sollte, aber sie hatten angefangen, sich in dieser winzigen Wohnung im zweiten Stock eines Mietshauses zu treffen, jede Nacht von Mitternacht bis 3 Uhr in der Hoffnung, so unbemerkt zu bleiben. Heimlich lasen sie das Wort Gottes und versuchten, einander geistlich aufzuerbauen und Mut zu machen. Vor 2 Monaten hatten sie angefangen zu beten. Oh Gott, wir haben keine Ahnung. Wir sind als Muslime aufgewachsen und erzogen worden. Wir wissen, wie man als Muslime unter Muslimen lebt. Ja, sogar, wie man als Kommunist unter Muslimen lebt. Aber nicht, wie man unter Muslimen Jesus nachfolgt. Bitte, Herr, schick uns jemanden. Schick uns jemanden, der sich mit Verfolgung auskennt, der weiß, was andere Christen tun, der uns lernen und Mut machen kann. Mir liefen Schauer über den Rücken, als sie mir berichteten, was erst vor wenigen Stunden geschehen war, als sie wieder in das Gebiet der Obermacht zusammenkamen. Heute Morgen um 1:30 waren wir wieder hier und beteten, als der Heilige Geist zu uns sprach und uns anwies, zum Flughafen zu gehen und den ersten Weißen, der aus dem Flugzeug steigt, anzusprechen. Denn das sei der Mann, den er uns schickte, um uns weitere Fragen zu beantworten. Sie lächelt mich wieder an. Darum sind sie also hier. Und jetzt können wir das tun, wozu Gott sie hierher gerufen hat. Bevor wir sie anfangen zu unterweisen, haben wir doch eine Frage. Wo sind sie in den letzten 2 Monaten gewesen und was haben sie gemacht? Ich schüttelte verlegen den Kopf und bekannte, ja, ich bin Gott ungehorsam gewesen. Ich habe wochenlang alles versucht, um nicht hierher zu kommen. Bitte vergebt mir. Und das taten sie auch. Und dann hat er sie ihm unterwiesen. Und ich finde das so, das ist keine Heldengeschichte, ja, sondern er gibt Zeugnis, wie er ungehorsam war, aber wie er doch am Ende sich hat, also Gott hat ja mehr oder weniger gezwungen fast, ne? Aber es wäre Sünde gewesen, das nicht zu tun. Will ich damit sagen. Er wusste, was er tun kann, er wusste, was er tun soll. Und mit mehreren Anläufen hat er das auch getan, ist gehorsam gewesen und ist in dieses Land gegangen. Und diese Männer, die auf ihn gewartet haben, haben endlich die Informationen bekommen, die sie brauchten. Und die Ermutigung bekommen. Stellt euch mal vor, ihr träumt davon und dann wird es wahr. Was für eine Auferbauung. Und da sehen wir übrigens auch, dass Gott überall wirken kann. Das ist eine ältere Geschichte, das Buch ist auch schon ein bisschen älter, aber ich wollte es einfach mal im Zusammenhang mal bringen, einfach mal zu zeigen, nicht nur, dass eben Gott wundersam wirken kann, sondern auch, dass eben auch die Männer Gottes, die unterwegs sind, diese Probleme haben können, dass sie sagen, ich will das aber nicht. Ich bin jetzt gerade nicht demütig, ich bin hochmütig, ich will mein eigener Herr in dieser Sache sein. Gott sei Dank hat er sich aber überzeugen lassen. Noch ein Gedanke zu Gott widersteht den Hochfertigen, den Demütigen, aber gibt er Gnade. Gott widersteht. Was bedeutet das eigentlich? Das lesen wir so, ne? Das ist ja immer so ein frommer Spruch, wenn einer nicht so will. Gott widersteht. Das heißt, er steht wider dich. Kurzes I. Also gegen. Gegen dich oder gegen mich. Wenn du dein eigener Gott sein willst, dann kommst du nicht ans Ziel. Du kannst nicht. Du kannst eine Weile deine Spielchen treiben, früher oder später aber wirst du unterliegen. Früher ist besser, denn dann kann Gott dich noch Demut lehren und dann dir auch noch Gnade schenken. Wenn es Hoffart oder Hochmut in der Gemeinde gibt, sieht es vielleicht von außen schön aus. Ein großes Haus, gewaltiger Chor, zig Dienste und Arbeitszweige, Tochtergemeinden. Aber alles zur eigenen Ehre womöglich. Karriere in der Gemeinde machen, endlich Seniorpastor mit Dienstwagen und Privatrente. Oder einfach nur ohne Glanz und Gloria in einer kleinen Gemeinde, dass man einfach alles besser weiß als die anderen. Dass man weiß, was wahrer Glaube ist, wahre Anbetung und wahre Buße und nur so und nicht anders. Alle machen es falsch und sind darum unter dem Niveau des Einzelnen. Und Gott widersteht diesem und jenem. Denn er wird seine Braut schützen. Er wird mit seiner Braut bis ins Ende der Zeit gehen. Und auch der hochfertige Teil der Braut hat es gut, denn Gottes Widerstand ist wie eine Mauer und da geht es nicht durch. Entweder fährst du voll dagegen und musst aufhören, oder du lässt dich warnen und siehst die Mauer von Weitem und hältst an und änderst dein Denken, deinen Kurs. Das nennt man dann Umkehr oder auch Buße. Welch eine Gnade ist es also, dass Gott dem Hochmütigen widersteht. Denn Gott will dich nicht so in die Irre gehen lassen. Und dafür können wir ihm dankbar sein, denn der Herr Jesus, der von Herzen demütig war, hat uns dieses Beispiel gegeben, nicht nur damit wir Gott besser dienen können, sondern damit wir nicht verloren gehen, sondern das Heil haben können. Amen.